Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Hallo zu einer neuen Folge. Wir sind heute etwas ungewöhnlich bei mir privat zu Hause, sonst fahren wir ja oft zu den Menschen, die wir interviewen. Das war diesmal nicht so leicht möglich. Deswegen heute hier ein Hallo aus Neukölln. Mit mir ist heute Saskia. Hallo.
Hallo.
Und Andreas.
Ja, hallo.
Andreas ist heute unser Interviewgast. Vielen Dank für deine Bereitschaft. Und wir fangen einfach direkt irgendwie an. Und die Einstiegsfrage, die wir eigentlich immer stellen, ist, dass wir dir nochmal gleich das Wort geben und du vielleicht kurz nochmal einfach was selber zu dir sagst, wann du geboren wurdest und wo du groß geworden bist und gerne vielleicht auch schon, was du zu DDR-Zeiten, was du gemacht hast, wie alt du warst.
Ich bin dann eben der Andreas, bin geboren in Neubrandenburg, bin eigentlich dann aufgewachsen in Greifswald bis zu meinem 12. Lebensjahr. Dann sind wir umgezogen nach Frankfurt an der Oder. Ich habe dann meine Berufsausbildung in der Nähe von Neubrandenburg wieder gemacht. Ich bin dann Facharbeiter für Zierpflanzen und Gemüseanbau. Ja, das ist eigentlich so meine Vergangenheit in der Kurzfassung.
Und wie alt warst du zur sagen Wende, also 89?
Ja, ich bin geboren 1971, also dementsprechend war ich während des Mauerfalls war ich dann 18 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war ich dann eben 19.
Krasse Zeit, um so jugendlich zu sein, oder? Oder junger Erwachsener, also der doppelte Bruch sozusagen. Wie war das in der DDR aufzuwachsen für dich? Wie war so dein Verhältnis zum Staate?
Naja, also für mich war es eigentlich recht angenehm, um in der DDR aufzuwachsen. Es war ja eigentlich alles geregelt. Ich muss dazu sagen, dass ich dann auch Russischklasse gesessen habe, also so eine sogenannte Eliteklasse. Das Angenehme war eben, die Schule war gesichert, du hattest eigentlich immer einen Schulplatz, du hattest auch in der Schule war Mittagessen geregelt, Kinderauffang am Abend war kein Problem, wenn die Eltern mal längere Tage gemacht haben. So wie ich es erfahren habe, das gilt aber nicht für alle, ist dann auch, eigentlich war immer Wohnung verfügbar. Ja, ich glaube, von der sozialen Seite her war das eigentlich alles recht gut abgesichert. Natürlich gab es dann auch die Minuspunkte, sagen wir das. Es gab nicht alles, was man sich immer gewünscht hat als Kind. Meine Mutter hatte zum Glück eine gute Beziehung zur Konsumchefin und hat dann regelmäßig auch Bananen und Orangen bekommen. Ja, aber ansonsten eigentlich, also auch was Essen betrifft, man brauchte nie hungern oder so. Also,
aber also in deiner Jugendzeit warst du rebellisch, warst du oppositionell oder?
Na, also rebellisch will ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe nicht immer alles hingenommen, so wie man versucht hat, mir es beizubringen. Habe dann auch ab und zu mit Lehrern oder anderen Fachkräften auch die Diskussion einfach gestartet, um einfach mal festzustellen, was sie wirklich auch selbst denken, weil es ist ja, man bekommt ja einen bestimmten Stoff in der Schule, gerade dann Fächer wie Staatsbürgerkunde und solche Sachen. Und dann habe ich auch regelmäßig einfach mal die Gegenfrage gestellt, ob sie dann selbst davon überzeugt sind, was sie jetzt gerade versuchen zu erzählen. Weil logisch war es ja nicht immer.
Und? Was haben sie gesagt?
Oder vielleicht auch unterschiedlich? Ja, das war recht unterschiedlich. Aber ich habe auch immer so die Fragen gestellt, dass sie jetzt wirklich, dass sie auch mal einen Ausweg hatten. Also ich habe es jetzt nicht gegen die Wand gestellt mit meinen Fragen, sondern eigentlich die Frage immer so gerichtet, dass wenn sie nicht antworten wollten oder konnten, dass das nicht gleich eine Schande war, um sozusagen. Aber gerade mit Literatur, ja, dann hast du ja irgendwie Gedichte, die du dann interpretieren musst oder Bücher, die du lesen musst. Und dann musstest du die auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Und ich habe gesagt, oh, ich habe da eine ganz andere Vorstellung von, wie ich es interpretiere. Ja, aber das kann man nicht so machen. Ich sage ja, wieso? Der Vorteil von Kunst ist doch, dass jeder seine eigene Interpretation machen kann. Und naja, das war dann meistens nicht so gewünscht. Aber das lag dann auch teilweise wirklich am Lehrer. Mhm. Für Literatur hatten wir halt, vor allem die letzten Jahre hatte ich da eine Lehrerin, die auch total nicht flexibel war in darin, also die sich selbst auch immer wieder verrannt hat, weil sie einfach nur alles aus den Büchern gelernt hat und selbst keine eigene Meinung hatte.
Und wenn du sagst, du warst in der, also mit Russisch in der quasi Elitenklasse, war dann ein bestimmter Weg für euch eigentlich schon vorgedacht, vorbestimmt oder war das offen?
Naja, ich glaube schon, dass die Idee war schon, um eine Art Intelligenz oder wie sagt man, auszubilden, die dann, sag mal, später auch dann die Parteifunktion dann, sag mal, übernehmen wird. Der Nachteil ist ja gerade, wenn du intelligente Leute zusammenbringst, dass die ja dann eher gegeneinander, oder nicht gegeneinander, aber sich aufstacheln. Dadurch, dass dann, ich meine, wenn du jetzt ein oder zwei intelligente Personen in zwischen 20 Lehrlingen hast, naja, dann fallen die nicht so auf. Aber dadurch, dass du wirklich eine Klasse mit immer wirklich nur den, naja, Schlauesten, ist auch übertrieben, aber ja, dadurch ist das dann auch, ja, bekommst du auch so einen Gruppeneffekt, wodurch eigentlich die Zweifel nur noch stärker werden. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass gerade aus diesen Klassen raus viel Kritik dann im späteren Verlauf kam.
Also dann zur Wende, warst du schon wieder in Neubrandenburg oder warst du da in Frankfurt oder?
Nee, da war ich wieder zurück in Mecklenburg. Mhm. Da habe ich dann meine Berufsausbildung gemacht. Mhm. Ich habe ja die in 88 habe ich die angefangen. Mhm. Habe dann auch den Mauerfall eigentlich nicht direkt so erlebt wie viele andere, dass ich dann, sag mal, abends das in den Nachrichten gesehen habe oder so, sondern das war wirklich erst am nächsten Tag Kollegen, die dann gesagt haben von, hey, habt ihr schon gehört, was gestern passiert ist und keine Ahnung, was, ich meine, auf dem Land, wir hatten zwar einen Fernseher bei uns im Lehrlingsheim, heißt das so, glaube ich, aber den hat niemand benutzt, also insofern haben wir gar nicht mitbekommen, was da eigentlich jetzt an Nachrichten läuft.
Und wie war das dann unter euch? Was habt ihr besprochen? Was hat es mit euch gemacht, als ihr das dann gehört habt am nächsten Tag?
Ja, es war schon eine Art Überraschung. Also es war natürlich, was wir schon mitbekommen hatten, die Tage davor, waren ja immer diese Proteste. Das ging ja schon ein paar Wochen davor vor. Dadurch war dann auch für mich zumindest ein bisschen das Interesse geweckt von, was passiert jetzt in der Politik. Wir hatten ja dann auch die Wechsel, dass Erich Honecker der dann sich zurückgezogen hat, glaube ich, oder abgesetzt wurde, weiß ich gar nicht mehr. Und dann Egon Krenz als neuer Generalsekretär, hieß das, glaube ich. Also man merke schon, dass da Veränderungen kommen, aber dass jetzt das so weit gehen würde, dass jetzt sag mal, die Mauer auf einmal weg ist, das war jetzt nicht zu erwarten und hat sich ja später herausgestellt, war ja auch eigentlich gar nicht so gedacht. Das war ja eigentlich eine Falschmeldung, sozusagen. ich glaube, was einen großen Unterschied macht, wenn man, weil ich habe ja wirklich auf dem Land gelebt, da hat man eigentlich ganz andere Sorgen als Politik. Da geht es darum, ich habe dann im Gartenbau gearbeitet, ja, wann muss was geerntet werden, welches Wetter wird es morgen, ist die Kneipe heute Abend auf. Solche Sachen sind eigentlich viel relevanter als Politik. Und es hat dann auch ein paar Tage gedauert. Ich glaube, dann Anfang Dezember war das erst, dass Kollegen gefragt hatten oder vorgeschlagen hatten, um mit einer Gruppe nach Berlin zu fahren, um einfach mal zu gucken, wie es im Westen aussieht. Und dann in so einen alten Bus von der Firma. Wir sind, glaube ich, mit 10 Mann oder 12 Mann sind wir dann runter nach Berlin, sind mal über die Grenze gegangen.
Wie war das?
Ja, ich fand es jetzt nicht so spannend. Also Es war ganz lustig, dass du ja noch dein Begrüßungsgeld abholen konntest. Das haben wir noch gemacht. Wenn man dann mal den fragt, von ja, was macht man mit den 100 Mark, die man dann bekommen hat? Ja, ich habe eigentlich einen Teil des Geldes habe ich ausgegeben für Kassettenbänder, weil die im Osten sehr teuer und eigentlich nicht so, also die, vor allem die bessere Qualität nicht so gut zu bekommen war. Mhm. Und die waren ja dann im Westen viel billiger und habe ich mir davon ein paar gekauft, weil eigentlich mein Hobby war immer Musik. Aber ich habe, denke ich, noch nicht mal die Hälfte ausgegeben und bin mit dem Rest wieder dann zurück in die Heimat.
Ich würde nochmal nachfragen, ob inwiefern trotzdem diese Nachricht, diese politischen Veränderungen, also was das auch dann mit dem Ausbildungsbetrieb oder hat das dann auch zu Verunsicherung geführt, was, wie es jetzt weitergeht oder war zu merken, dass Leute dann auch ja schon zeitlich dann auch gegangen sind oder was oder konntest du deine Ausbildung überhaupt fertig machen?
Ja, also es war schon unruhig, vor allem viel Unsicherheit, wie du ja schon sagst. Ich habe ja dann auf einer. Es hat ja so immer funktioniert, dass du eine Firma hatte ich ja eingestellt und die dann die Ausbildung bezahlt. Mhm. Ich hatte aber das erste Jahr meiner Ausbildung hatte ich dann in einer kleinen Dorfsgärtnerei. Und dann das zweite Jahr, und das war dann eben auch während des Mauerfalls, bin ich dann in der LPG dann, die mich eingestellt hatten, habe ich dann auch da gearbeitet. Es war schon so, dass die Zukunft sehr unsicher war. Ich bin ja eigentlich eingestellt worden, weil es ein Gewächshaus gebaut werden sollte da auf dem Gelände von, ich glaube, 4 oder 5 Hektar, wo man dann eben Tomaten, Gurken, Auberginen, solche Sachen anbauen wollte. Und das war eigentlich auch alles schon eingeplant, aber dann nach dem Mauerfall sind diese ganzen Pläne ja eigentlich sehr schnell ins Wankeln gekommen. Ja, das hat nicht mal lange gedauert und dann wurde auch gesagt, das wird nicht mehr. Weil die LPG selbst hat ja eigentlich das Geld nicht gehabt, um das zu bauen. Das musste ja vom Staat kommen. Bloß der Staat war ja eigentlich in dem Augenblick schon klar, dass da kein Geld mehr ist. Und so gesehen hatte ich dann Glück, dass ich dann noch meine Ausbildung abschließen konnte. Aber danach war ich dann auch direkt arbeitslos.
Dann mit Anfang 20? Oder wie lange ging denn die Ausbildung?
Nein, mit 19 war ich dann. Das hat ja nur zwei Jahre gedauert. Ja. Mhm. Ja, das war dann Sommer 90, war ich dann.
Und dann bist du nach Frankfurt-Oder?
Dann bin ich wieder nach Frankfurt-Oder zu meinen Eltern. Ja, habe da eigentlich versucht, Arbeit zu finden. Allerdings war das unmöglich, weil die ganzen Gartenbaubetriebe und auch die Landwirtschaftsbetriebe, die fast alle sind, mussten schließen. Mhm. Eigentlich nur die ganz Großen haben es überlebt. Konnte Bewerbungen schreiben, wie ich wollte, aber da teilweise. Wenn man Firmen angerufen hat, ja, wir hören jetzt demnächst auf. Ja, wir können niemand annehmen, weil wir wissen selbst nicht, ob wir weitermachen und so weiter. Nee, das war dann schon eine merkwürdige Zeit dann. Und auch vor allem diese Arbeitslosigkeit und keine wirkliche Aussicht zu haben auf normale Arbeit und so weiter. Das hat mich dann auch am Ende dann dazu bewogen, um dann Deutschland zu verlassen.
Dann richtig in den Westen gegangen, richtig weit in die Niederlande.
Ja.
Erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen? Es ist ja, also genau, viele sind ja weggegangen aus Frankfurt-Oder oder auch sehr vielen ostdeutschen Städten, genau aus den Gründen, die du gerade auch genannt hast, und sind nach Westdeutschland gegangen. Und das war für dich ja irgendwie keine, oder ich weiß nicht, war es eine Option oder wie kam es dazu, dass du dann in den Niederlanden gelandet bist?
Ja, also in der Basis war das, also die Niederlande selbst hatte ich erstmal jetzt nicht auf dem Radar. Das war eigentlich mehr Zufall, weil ich einfach abends bin ich mal durch Frankfurt an der Oder durch die Stadt gelaufen und hat mich ein älterer Mann angesprochen, ob ich wüsste, wo man was trinken kann noch. Und hat sich herausgestellt, das war eben ein Holländer, der ja eigentlich in Frankfurt an der Oder gewartet hat darauf, dass Freunde aus Polen am nächsten Tag mit dem Zug ankommen, sodass ich sie dann abholen kann. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, um zusammen was zu trinken zu gehen und habe ein gutes Gespräch gehabt den ganzen Abend. Und da hatte ich ihm auch ein bisschen meine Sorgen erzählt und erklärt. Und dann meinte er, ja, für Gartenbau gibt es in Holland natürlich Arbeit genug, weil das war ja eigentlich auch bekannt. Viele Ostfirmen sind ja eben gerade pleite gegangen, weil das Gemüse und Blumen aus Holland viel günstiger war. Ja, und da habe ich mir gedacht, naja, gut, verlieren kann man ja eigentlich nichts mehr hier. Also einfach mal versuchen. Bin dann ein paar Wochen später ins Blaue gegangen und per Anhalter Richtung Holland. Und dann hat sich herausgestellt, dass der ältere Mann sich dran gehalten hat, an sein Versprechen, nämlich dass er mich auffängt und auch mit mir zusammen dafür sorgt, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Und habe dann eben auch wirklich innerhalb von 3 Tagen eine Arbeit gehabt. Habe dann ja doch noch am Ende 9 Jahre, glaube ich, in Gewächshäusern gearbeitet.
Ohne Sprachkenntnisse?
Ja, jein, muss man sagen. Das Holländische, also das kommt ja ursprünglich vom Plattdütschen. Mhm. Und jetzt konnte ich selbst kein Plattdütsch sprechen, aber ich konnte es lesen. Mhm. Und das kam vor allem dadurch, dass unsere Großeltern noch regelmäßig Plattdütsch gesprochen haben, vor allem wenn sie mit Freunden oder Nachbarn oder so geredet haben. Und das bekommt man ja als Kind ein bisschen mit, man kann es übersetzen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich Holländisch auf jeden Fall lesen konnte am Anfang. Was ich dann eben noch wirklich lernen musste, wie man es ausspricht, weil das ist ja eigentlich das schwierigste Teil da. Ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich auch holländischen Text lesen und verstehen, was da steht, aber wenn ich es vorlesen würde, dann wird es wahrscheinlich eine andere Sache.
Ja, aber es war wahrscheinlich ja trotzdem vieles irgendwie neu, wenn ja auch eine ganz andere Gesellschaft, genau, okay, die Sprache dann vielleicht geht noch irgendwie dann vielleicht komplizierter und irgendwie schwieriger, aber trotzdem ja ein auch ganz anderes System. Was hast du denn da so an Unterschieden auch gesehen oder war es für dich irgendwie schwierig, da irgendwie anzukommen oder dann doch gar nicht so? Also ich stelle es mir erstmal, also gerade auch als junger Mensch aus so, genau, irgendwie Frankfurt-Oder und dann ist es so, zack, in so einem ganz neuen Land.
Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich gar nicht so ein Problem, weil ich auch von sehr schnell Freunde gefunden habe, die mich auch alle gut aufgefangen hatten. Ich hatte ja diesen älteren Herrn, wo ich auch gewohnt habe, dann hatte zwar mein eigenes Zimmer und so weiter. Dadurch ja, habe ich eigentlich, was das betrifft, die Zeit gehabt, um das Land in aller Ruhe kennenzulernen. Dazu kommt, dass ich im Allgemeinen eigentlich mit jeder Situation recht schnell, sag mal, ich denke mehr in Lösungen als in Problemen. Und ja, in welcher Situation ich auch immer bin, ich versuche dann da das Beste draus zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die mecklenburgische Mentalität. erstmal Ruhe bewahren und gucken, wie es weitergeht. Und dann, wenn wirklich Probleme kommen, dann ist was anderes. Aber erstmal versuchen, eine Lösung zu finden.
Und darf ich kurz nochmal nachfragen? Aber ich meine, du bist ja trotzdem im Sozialismus aufgewachsen und warst jetzt auf einmal im Kapitalismus. War das anders oder war das, weil du deinen Job gemacht hast, dann doch irgendwie am Ende ähnlich? Oder?
Ja, es war schon natürlich anders. Also es war ein ganz anderes Leben in dem Sinne, dass man ja eigentlich, vor allem jetzt vom Essen her, du konntest da in den Supermarkt gehen und alles war da. Mhm. Viele Sachen waren dann auch relativ günstig. Ja, eher gesagt, ich war immer verrückt auf Musik. Naja, ich konnte da in Plattenläden gehen und wirklich Alben kaufen, wovon ich immer nur geträumt habe. Das waren, sag mal, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war mein Leben selbst jetzt nicht so viel anders. Also ich muss erstmal dazu sagen, dass bei diesem älteren Herrn, er hatte, sag mal, eigentlich oberen Etagen hatte er vermietet, haben wir dann zu dritt gewohnt, in einer, ja, vergleichbar mit einer Wohngemeinschaft. Wir mussten unsere Toilette und Küche teilen, also ansonsten hat jeder sein eigenes Zimmer. Und die anderen beiden, die da wohnten, waren auch, das waren ein Mädchen und ein Junge und ja, wir haben abends oft viel zusammengesessen. Ansonsten auch, wie gesagt, ich hatte recht schnell Freunde.
Und kamen die beiden aus Holland oder
waren ja, nee, alles aus Holland, ja. Ich habe eigentlich nur mehr Umgang gehabt mit Holländern in dem Augenblick. Ich habe später erst, habe ich mal versucht, ab und zu ehemalige Freunde aus dem Osten nach Holland zu bringen, um ihnen auch eine Chance zu geben, gute Arbeit zu kriegen. Aber das ist auf eine Person ist dann mal geblieben, aber die anderen sind eigentlich immer dann recht schnell wieder zurückgegangen. Liegt vor allem daran auch, dass viele hatten, glaube ich, den Traum, dass man in Holland zum Beispiel mehr verdient, für weniger zu arbeiten, was aber nicht wirklich wahr ist. Also gerade in Holland, auch immer noch, ist die Arbeitsintensivität, soll man sagen, sehr hoch. Also Holland ist immer noch auch sehr effizient, was betrifft Arbeit. Also auch wenn ich das so vergleiche mit, was ich so abzuhöre von in Deutschland, auch wenn ich es jetzt vor allem jetzt sehe, mit arbeite ja jetzt für eine deutsche Firma, unsere Kollegen in Deutschland, der Arbeitsdruck da ist viel niedriger als bei uns. Okay. Also das hat dann, denke ich, viele Leute dann auch überrascht dann und haben es darum nicht überlebt, also sind wieder zurück. Ich habe das eigentlich immer sehr gemocht, dass du eben wirklich den ganzen Tag was zu tun hast und nicht drüber nachdenken musst von, okay, was mache ich jetzt die nächsten 10 Minuten.
Und warst du dann in der Zeit sehr mit dir und deinem Ankommen dort beschäftigt oder hast du schon auch noch mitgekriegt, was im wiedervereinigten Deutschland ja dann schon so passiert und in der alten Heimat?
Ja, also ich war hauptsächlich mit meinem Leben da beschäftigt, aber ich habe natürlich auch ab und zu Fernsehen geguckt und man kann ja in Holland teilweise, also auf jeden Fall ARD und ZDF kann man empfangen. Ich habe dann ab und zu eben die Nachrichten auch geschaut und zu gucken, aber mich wirklich interessiert hat es eigentlich nicht. Also das Einzige, was immer wieder, was mich wirklich, wo ich immer neugierig nach war, ist, wie verändert sich die Situation, was betrifft die Neonazis, und weil ich musste ja auch wieder zurück nach zu meinen Eltern mal zu Besuch und so weiter. Und ich wollte einfach wissen, wie sicher ist die Lage, um es so zu sagen. Ja, das hat auch, denke ich, das erste Mal, dass ich wieder zurück war, das war, glaube ich, im Februar. Also ich war ja im September, war ich dann noch in Holland gezogen. Ende September.
90 jetzt.
90, ja. 90? Das war genau 2 Wochen vor der Wiedervereinigung. Mhm. Und im Februar bin ich dann mit meinem Manager zusammen nach Ostdeutschland gefahren.
Und was war deine Befürchtung? Also warum waren diese Nazis so präsent für dich?
Ja, weil es war einfach nicht angenehm, um die zu treffen. Es war vor allem gerade in der Periode zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung wurde das immer schwieriger, die Situation, was betrifft. Ich meine, selbst war ich dann Teil einer alternativen Gruppe oder anarchistischen Gruppe. Dann war man sowieso natürlich eine Zielscheibe, aber später wurde es ja auch wirklich auch neutrale Menschen wurden, ja, vor allem gerade in Frankfurt an der Oder, wurden ja ständig Leute zusammengeschlagen. Selbst ältere Leute, die überhaupt nichts zu tun haben mit Politik oder einfach nur, weil sie Langeweile haben. Und es war natürlich schon auch auf den holländischen Nachrichten dann oft, wie zum Beispiel dass dann in Rostock diese Anschläge waren. Auch dann an der polnischen Grenze die Busse, die da beworfen wurden und so weiter. Ja, das war eigentlich das, wo ich mal mit darauf geachtet habe, verbessert sich das mal irgendwann oder wird es schlimmer? Oder?
Und dann, es war dann auch so ein Grund, weswegen du eigentlich dann auch gar nicht so eine große Lust hattest, auch wieder irgendwie hinzufahren.
Ja.
Und wie war das aber? Also gab da schon so ein allgemeines Problembewusstsein? Also wenn du auch mit deinen Eltern irgendwie gesprochen hast, oder war das irgendwie was jetzt von Leuten vor Ort irgendwie gar nicht so wahrgenommen wurde? Oder die sich dann gefragt, also oder genau, ich kann mir nur vorstellen, dass man dann denkt, naja, hast du dann in den Medien vielleicht nochmal so und so dargestellt, aber ist doch so gar nicht so schlimm.
Naja, ich glaube, in Frankfurt an der Oder hat jeder das gemerkt. Mhm. Also weil es vor allem abends war, wie gesagt, es war ja nicht nur gerichtet auf, Standardfeinde wie, ich meine, Ausländer gab es ja nicht, also insofern, die hatten sie als Feindbild erstmal nicht. Ja, und weil sie einfach aus Langeweile doch mal jemanden verprügeln wollten, haben sie mal irgendjemanden genommen, den sie auf der Straße getroffen haben. Naja, das ging teilweise sogar so weit, dass sich die alte Führung von den Neonazis, die nochmal schon vor der Wende auch schon da war, dass die sich sogar zurückgezogen haben, weil die damit nichts mehr zu tun haben wollten.
Und wie war es? Also, du warst dann im Februar 91 dann
ja.
Nochmal da. Und wie war das? Was hattest du da für einen Eindruck? Also es ist ja nicht so viel Zeit vergangen, gleichzeitig ja extrem viel passiert.
Ja, vielleicht dadurch, dass es Winter war, war ein wenig auf der Straße. Ich muss auch zugeben, ich war nur 2 Nächte in Frankfurt an der Oder. Wir waren eigentlich mehr in Mecklenburg unterwegs. Da ging es ja eigentlich immer noch. Gerade Neubrandenburg in der Zeit war ja noch so ja, sehr ruhig. Also da gab es eigentlich kaum, das kam ja erst später dann, wo dann die ersten Asylsucher dann da gefesselt haben. Aber in der Zeit war es in der Region eigentlich sehr ruhig dann.
Aber es war vielleicht ja trotzdem eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre? Oder hattest du gar nicht, also da jetzt speziell auf dem Land gar nicht so eine große Veränderung gesehen?
Nee, auf dem Land habe ich das Einzige, also in der Zeit hat sich eigentlich fast gar nichts geändert. Das Einzige, was dann sich geändert hat, eben ist das, was früher so mal Konsumhallen waren, das wurden auf einmal jetzt große Supermärkte, was schnell hochging im Fall, gerade im Norden waren dann ja Mietpreise und solche Sachen, obwohl die Löhne ja eigentlich da wirklich drastisch niedriger waren. Ich glaube schon, dass die ersten Jahre gerade da im ländlichen Raum schwer waren für die Leute. Also diejenigen, die dann ein Eigentumshaus hatten, also einen alten Bauernhof oder sowas, ich glaube, die haben es dann nicht so schnell gemerkt, weil dann mussten ja keine Miete bezahlen oder so. Aber ich glaube schon, dass Essen und Trinken und solche Sachen doch teurer geworden sind dann relativ schnell. Sagen wir so, es war ja eigentlich auch ein bisschen für meinen Manager, der wollte mal einfach schön sehen, wie das, der wollte ja eigentlich noch den richtigen Osten erleben. So gesehen war das dann noch ganz gut eigentlich, dass da sich noch nicht viel geändert hatte.
Das war nicht der Herr, der dich aufgenommen hat, sondern das war der Chef.
Ja, genau.
Okay. Ja. Und was wollte der? Also einfach mal gucken? Oder
ja, genau. Also so. Ja, weil im Prinzip die meisten Holländer kennen den Osten ja nur aus Geschichten. Mhm. Also aus Nachrichten natürlich. Und ich muss auch zugeben, viele Vorurteile sind da, die nicht wirklich wahr sind. Ich glaube, die meisten Leute auch immer noch, die meisten Leute haben einfach die Idee, dass man im Osten da in einer Art Gefängnis gelebt hat. Und wirklich, dass ständig ein Stasi-Spitzel neben dir sitzt, um dich zu beobachten. Naja, aber das war dann eben, so gesehen war es dann auch ganz schön eigentlich, um ihm dann auch zu zeigen, dass der Osten auch schöne Seiten hat. Also von der Natur her ist ja Mecklenburg immer noch sehr schön.
Wie war das denn für dich? Also wurdest du, als du dort ankamst, jetzt, wo du es auch erzählst, wurdest du als der Ostdeutsche sozusagen gelabelt oder kamen dich die Leute da mit konfrontiert in irgendeiner Form?
Naja, man sieht es nicht an mir, aber wenn sie dann natürlich, wenn ja aus Neugier, also man hörte schon immer noch, hört man das zumindest nicht mehr so stark, aber dass ich aus Deutschland komme. Und ich habe dann eigentlich immer gesagt, wenn die Frage kommt, ob ich aus Deutschland komme, habe ich gesagt, nee, ich komme aus Mecklenburg. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Deutschland und Holland auch nicht so gut ist. Gerade in den 90er Jahren war noch ein ziemlich starker Hass da, von Holländern zu Deutschland hin. Natürlich teilweise verursacht durch den Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich hauptsächlich verursacht durch Fußball.
Und gab es dann einen Unterschied zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen? Oder?
Ja, Ostdeutsche wurden dann besser akzeptiert. Okay. Und, aber dann, wenn ich immer gesagt habe, Mecklenburg, ja, dann wusste natürlich keiner, was das ist, wo das dann ist. Und dann habe ich immer erklärt, ja, das ist nördlich von Berlin. Ah ja, Osten, ne? Ja, ja, ja. Und dann, wie gesagt, dann kamen die Vorurteile erstmal. Aber es war schon so, dass man als Ostdeutscher beliebter war. Das ganz klar. Die Leute waren dann noch viel neugieriger von und wollten eben auch wissen, ob das jetzt wahr ist, was sie immer gehört haben. Ja, da musste ich sie immer enttäuschen.
Also konntest mit ein paar Vorurteilen auch irgendwie so ein bisschen
aufräumen.
Und wie ist das bei dir selber? Also du hast ja schon gesagt, du sagst, du kommst aus Mecklenburg, aber Ostdeutsch, ist das eine Kategorie für dich? Bist du Ostdeutscher?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Ossi ist und bleibt man. Ich finde auch, dass es etwas Positives hat in dem Sinn, dass die 40 Jahre Trennung hat ja auch dafür gesorgt, dass Mentalität anders ist. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch noch ein großer Unterschied, ob man aus dem Norden oder aus dem Süden kommt. Aber gerade, sag mal so, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg, Freundlichkeit zueinander, diese Zusammenhalt in der Gruppe, das ist doch hier im Osten immer noch deutlich stärker als im Westen. Also ich fand wirklich, ein ganz typisches Beispiel war, glaube vor 10 Jahren oder so, ich war dann zu Familienbesuch nach Gera, war dann allerdings etwas früher angekommen, als ich geplant hatte. Und meine Tante, die mich dann ab, oder mein Onkel, der mich abholen sollte, hatte erstmal noch keine Zeit. Und ich sagte, ja, kein Problem, ich setze mich hier beim Bahnhof in die Kneipe und dann warte ich auf euch und dann holt mich einfach ab, wenn ihr Zeit habt. Und es hat wirklich keine 10 Minuten gedauert und ich habe da mit der fast den ganzen Leuten in der Kneipe da geredet und einfach, es war einfach, man gehört dazu. Das wirst du im Westen nicht so schnell haben. Wenn du da als Fremder in eine Kneipe gehst, dann gucken sie dich eher an von, was will der Fremde jetzt hier? Mhm. So gesehen merkt man schon, dass Mentalitätsunterschiede sind, auch die Hilfsbereitschaft. Es ist natürlich schon schade, dass jetzt, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder 30 Jahre weiter, dass es so langsam weniger wird. Ich denke, dass die neuen Generationen, die den Osten nie erlebt haben, diesen Mentalitätsunterschied nicht mehr haben. Mhm. Es sei denn, du bekommst von ihren Eltern mit.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Frage, die uns ja auch so umtreibt. Oder auch eine Beobachtung, dass es zum Teil dann doch eher so jüngere Generationen sind, für die es zum Teil wieder wichtiger irgendwie wird. Oder wo dann die Elterngeneration eigentlich ja vielleicht auch eher bemüht war, dann den Unterschied auch nicht mehr zu sehen oder auch nicht mehr haben zu wollen, sich eher sozusagen anzupassen und dann eher so die Kindergeneration doch denken, ja, was ist doch. Gibt doch irgendwie auch bis heute irgendwie Unterschiede, oder?
Ja, und das ist auch, also das, was uns ja auch so ein bisschen zusammengeführt hat, einmal die Erfahrung von irgendwie hat es uns ja doch auch geprägt, ja. Also natürlich nicht die Wende, aber die Nachwendezeit.
Wenn du jetzt zurückblickst, ja, wie bewertest du denn heute irgendwie quasi das, genau die Wiedervereinigung und die Zeit, oder hattest du auch als junger Mensch mit auch, ja, dann auch vielleicht politischen irgendwie Ideen, ja, eigentlich andere Vorstellungen oder andere Erwartungen irgendwie auch gehabt?
Ja, also sagen wir mal so, diese ganze Umwälzung politisch gesehen, die war nötig. Ja, das wurde ja eigentlich durch Glasnost in Russland eingeleitet und so gesehen konnten eigentlich die ganzen Ostländer irgendwann auch nicht mehr dagegenhalten. Das war auch ein guter Schritt. Was ich selbst als weniger gut erfahren habe oder ich habe eigentlich immer dafür gekämpft, um die Grenze erstmal zu lassen, um die Wiener Vereinigung sag mal, auf einen späteren Zeitraum zu verlegen, weil es war abzusehen, dass gerade durch diese Wiedervereinigung diese Zweiklassengesellschaft erst entstehen wird. In dem Augenblick, dass Ostdeutschland erstmal sag mal, ein eigenes autonomes Land bleibt und ich meine natürlich, wäre es kein Problem gewesen und wenn dann vom Westen aus finanzielle Hilfeleistungen kommen oder weiß ich was. Aber ich glaube, es wäre schon besser gewesen, wenn erstmal der Osten als selbstständiges Land sich erstmal auch ökonomisch entwickelt hätte. Und dann, ja, dann wäre es auch einfacher gewesen, um das dann im späteren Zeitraum auch gleich zu ziehen, sag mal. Ja, das ist ja, ich meine, was war das jetzt, glaube ich, vor kurzem noch auf den Nachrichten, dass ja die Löhne im Osten immer noch jetzt gerade auf 80% erhöht sind oder so. Also wir sind 30 Jahre weiter und wir sind noch nicht mal auf 100%. Das ist sogar eine Nachricht, dass wir jetzt endlich die 80% erreicht haben. Wenn du dann siehst, dass ja alle andere Kosten ja gleich sind inzwischen, teilweise sogar teurer geworden hier im Osten als im Westen, dann ist das natürlich ein Witz. Und so gesehen hätte ich dann eigentlich, also ich bin davon überzeugt, dass wenn die Wiedervereinigung selbst 3, 4, 5 Jahre später stattgefunden hätte und dass die Situation besser gewesen wäre.
Und hattet ihr das da auch jetzt so im Freundeskreis, wurde es auch sozusagen diskutiert oder hast du auch verfolgt, was dann auch am runden Tisch da irgendwie diskutiert wurde? Es gab ja da eben ja auch irgendwie andere, ja auch Leute, die genau so eine Idee ja auch hatten und irgendwie ne, nochmal an einem Verfassungsentwurf gearbeitet haben oder genau versucht haben, auch in diese Richtung zu gehen. Genau, hast du das verfolgt? Warst du sozusagen sagen, Teil von so einer Diskussion oder war das eher was, was so für dich deine Auseinandersetzung quasi im sozusagen privaten waren?
Naja, wir haben das natürlich in unserer Gruppe oft drüber gesprochen und diskutiert und waren auch nicht alle der gleichen Meinung. Also das ist ja auch gut. Man muss ja nicht alle gleiche Meinung haben. Wir sind auch recht aktiv gewesen, wenn es darum ging, die Linke zu unterstützen derzeit, die ja dann als neue Partei mit Gregor Gysi gerade erst auferstanden war. Oder war ja nicht wirklich eine neue Partei, aber nein, wir hatten eigentlich, denke ich, schon auch viel Vertrauen in die Linke als neue Regierungspartei, davon ausgehend, dass die eben die Fehler, die die SED davor gemacht hat, nicht wiederholen werden. Ja, wir sind ja auch dann zu Demonstrationen gewesen und es gab ja regelmäßig so Festivitäten oder so Kundgebungen und so. Da sind wir meistens dabei gewesen. Aber das war eigentlich die einzige Aktivität, die ich dann da gehabt habe. Also.
Und das dann aber noch quasi dann vor, also da, oder dann 89 sozusagen?
So das war ja 89, 90, ja, ja, in der Periode.
Ja. Und gab es dann einen Moment, wo du gemerkt hast, das wird nicht so kommen, es wird sich jetzt irgendwie, es entwickelt sich in eine andere Richtung oder ja, wo du dann...
Ja, das war schon recht schnell abzusehen, dass die absolute Mehrheit in der Bevölkerung ja doch lieber den Westen gleich haben will. Na gut, das ist, da muss man muss einfach akzeptieren, dass eine Gesellschaft, egal wo, eigentlich mehrheitlich immer aus Menschen besteht, die ein IQ um die 100 haben und eben nicht die weiter vorausdenken können, als was sie jetzt gerade heute erleben. Ja, und die Mehrheit hat am Ende gestimmt, dafür gestimmt, dass wir die Wiedervereinigung so schnell wie möglich haben.
Es war für viele aber auch gar nicht so viel Raum, sich noch politisch auseinanderzusetzen, oder? Also mit diesen ganzen Entwicklungen von Schließungen, dass quasi bei den meisten Leuten die Biografie 89 einen komplett neuen Weg geht.
Naja, viele haben es vor allem dadurch erfahren, dass sie arbeitslos wurden.
Ja.
Und darum habe ich das auch nie so verstanden, warum auch gerade die Leute dann so schnell den Westen wollen. Scheinbar haben sie nicht begriffen, dass das ja auch der Grund ist, warum sie arbeitslos sind.
Mhm.
Aber sie hatten einfach immer noch den Traum, dass wenn dann die Wiedervereinigung da ist, dann wird alles besser und dann haben sie wieder eine Arbeit. Und
wurde ihnen ja auch versprochen.
Wurde ihnen ja auch versprochen. Und natürlich politisch wurden da auch viele Fehler gemacht. Einer der größten Fehler war ja, dass Firmen aus dem Westen ja im Osten neue Sitze eröffnen durften oder alte Fabriken kaufen durften. Und dann haben sie da eben auch richtig schön Subventionen bekommen für die ersten 2 Jahre, glaube ich. Und hast du eben gesehen, nach 2 Jahren sind die meisten auch wieder abgehauen.
Mhm.
Die haben einfach die Firmen geschlossen und die Leute waren wieder auf der Straße.
Mhm. Ja, ja, gerade Frankfurt-Oder hat ja da auch wirklich so mehrere solche Erfahrungen gemacht von irgendwie großen, Hoffnungsträgern und viel staatlicher Subvention und dann, genau, ist das alles irgendwie wieder geschlossen worden. Und hast du noch, oder kennst du eigentlich auch noch Leute, die jetzt noch, aber die in Frankfurt oder da in Mecklenburg irgendwie die geblieben sind, mit denen du noch irgendwie auch in Kontakt bist? Also weil deine Eltern sind ja auch irgendwie weggezogen und hast du da noch so Verbindungen irgendwie hin oder ist das einfach dann auch jetzt durch das lange Wegsein und auch die biografische Distanz auch, hat sich da auch viel verloren?
Ja, also mit Frankfurt-Oder habe ich total keinen Kontakt mehr. Also ich habe dann am Anfang noch probiert mit 2, 3 mit Lehrlingen Kontakt zu halten, aber einer ist dann nach Berlin gezogen, einer ist nach Prenzlau gezogen, was auch nicht gerade in der Nähe ist. Bei einem Mädchen, die ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch in Frankfurt oder lebt, aber die hat noch ein paar Jahre da gelebt, aber da ist der Kontakt dann einfach verloren gegangen. Wir müssen nicht vergessen, es war ja in einer Zeit, wo es noch keine Handys gab.
Das können wir uns nicht mehr so richtig vorstellen, aber ja.
Und dementsprechend Kontakt halten auf so einen Abstand ging eigentlich nur über Briefe schreiben. Mhm. Ja, und dann, das ist dann noch irgendwie, das geht dann schnell verloren. Ja, mit Mecklenburg habe ich natürlich noch viel Kontakt, weil eigentlich meine ganze Familie da noch wohnt. Und ich komme da auch mal wieder gerne. Also Und da finde ich auch ganz schön zu sehen, dass jetzt gerade die letzten 10 Jahre Mecklenburg sich ja wirklich ins Positive entwickelt hat. Es gibt ja kaum noch Ruinen da, es ist ja wirklich alles da jetzt renoviert und Straßen sind gut. Wir sehen jetzt auch viele Radwege werden angelegt. Also man merkt schon, dass es jetzt eine richtige Urlaubsbestimmung geworden ist. Aber es hat immer noch zum Glück seinen ländlichen Charme erhalten.
Ich würde noch mal gerne auf was eingehen, was wir im Vorgespräch als kurzes Thema hatten. Das führt das nochmal so ein bisschen noch mal mehr zurück in die Zeit, aber ich finde es interessant, würde da nochmal nachhaken, dass du nach deiner Ausbildung hättest du ja eigentlich auch noch zur NVA gemusst, oder? Und oder ich weiß genau, mir kannst ja wieder die zeitlichen, aber du warst noch nicht gewesen und in dieser Umbruchszeit dann, genau, gab es ja dann sozusagen auch wahrscheinlich irgendwie sozusagen den Start oder die NVA dann auch nicht mehr, um das irgendwie noch zu machen. Da wollte ich nochmal irgendwie nachfragen, wie das irgendwie war.
Ja, naja, das war, ich glaube, meine erste Musterung hatte ich, das war noch, sagen wir, vor der unruhigen Zeit. Ich glaube, es war 87, 88. Da habe ich aber einfach weil ich keinen Bock hatte, um durch den Dreck zu robben, habe ich gesagt, ich möchte Zivildienst machen anstelle von Militärdienst. Und das hat man nicht akzeptiert, weil Zivildienst war ja nur für Leute, die einen bestimmten Glauben hatten oder so, oder was für auch andere wirklich deutliche Gründe, aber wenn man einfach nur gesagt hat, ich will keine Waffe in die Hand nehmen, dann wurde das nicht wirklich akzeptiert.
Und als Grund. So richtig, was dann hier Zivildienst war, sowas gab es auch nicht so richtig, oder? Oder
war das, doch, das auch war ein vergleichbar, Einsatz
im Krankenhaus?
Oder ja, genau. Das war schon recht vergleichbar eigentlich. Ich hätte dann auch, wenn ich die Freigabe bekommen hätte, war, glaube ich, für mich die Möglichkeit, auch im Krankenhaus dann als Pfleger, als Altenpfleger oder weiß nicht mehr, irgendwie sowas in die Richtung. Aber gut, das war für mich keine Option, also zumindest fanden die Leute da und haben mich dann so weit umgeredet oder wie sagt man, versucht zu überzeugen, dass ich dann mal zur Stasi, zur Wache gehen soll. Weil im Prinzip, dann habe ich noch ja gesagt, weil der Nachteil von diesem Wachdienst ist, dass die Pflichtzeit war ja nicht 18 Monate, sondern 24 Monate, also war deutlich länger. Vorteil war allerdings, dass du dann einen normalen Lohn hattest. Wenn du beim Wehrdienst warst, hast du, glaube ich, 100, 150 Mark im Monat bekommen. Und da hast du dann wirklich gleich 700, 800 Mark im Monat verdient. Und für mich eben das Wichtigste war, du hast dann wirklich nur eine dreimonatige Ausbildungszeit, wo du dann auch mit der Waffe umgehen musst und so weiter. Ansonsten warst du nicht Teil des Militärs.
Also, was war die Aufgabe dann von diesem
Wachregiment? Das Wachregiment musste eigentlich Objekte bewachen, so wie es dann hieß. Also die standen dann hier zum Beispiel beim Fernsehturm vor dem Museum standen die da oder vom Palast der Republik, um das Gebäude zu bewachen. Aber ja, das war es eigentlich. Aber dann kam ja dann bei der zweiten Musterung, war ja dann schon die unruhige Zeit. Und da habe ich dann gesagt, ich will eigentlich total verweigern. Ja. Da haben sie gesagt, das wissen wir nicht, ob das geht. Ich sage, natürlich geht das. Ich meine, einfach aufschreiben und wir wissen nicht, ob diese welche Alternativen wir überhaupt haben. Und inzwischen war schon bekannt, dass Zivildienst normal erkannt wurde. Und haben sie gesagt, ich werde aufschreiben Zivildienst. Ich sage, ihr werdet aufschreiben Totalverweigerung, weil ich will auch keinen Zivildienst machen. Naja, das haben sie dann aufgeschrieben und habe dann aber ewig nichts mehr gehört. Bis dann, und ich war ja dann inzwischen schon nach Holland gezogen und dann hatten meine Eltern angerufen wir haben gerade einen Brief bekommen, du wirst eingezogen zum Zivildienst. Ich dachte, gut, auf jeden Fall haben sie das dann geschnallt, dass ich nicht in den Wehrdienst muss. Aber gut, ich wollte ja auch Holland nicht verlassen, um hier einen Zivildienst von 1,5 Jahren zu machen. Ja. Und da hat sich dann rausgestellt, das war Darum war es für mich immer unheimlich wichtig, dass ich vor der Wiedervereinigung in Holland angekommen bin und auch da meinen Vertrag unterschrieben habe. Mhm. Weil wir haben das dann angefochten.
Also juristisch Widerspruch.
Wir haben Widerspruch eingelegt. Der Witz war nur der, dass die Zeit vom Aufruf zum Anfang des Zivildienstes war relativ kurz und wir wussten nicht, ob wir vor der Zeit ein Gerichtsurteil erhalten. Und das hätte aber geheißen, dass ich dann doch dahin muss, um abwartend auf das Gerichtsurteil, ob ich dann wieder, Und die Behörden sind ja auch total nicht flexibel. Ich habe denen ja erklärt, dass ich hier gar nicht, dass ich nicht in Deutschland wohne und dass ich hier meine Arbeit habe und dass ich die verlieren kann, wenn ich jetzt ein paar Wochen Zivildienst machen muss. Nö, es war nicht interessant. Ich musste mal herkommen. Und dann hat mein Vater da mir wirklich gut geholfen, weil er ein bisschen früher war, Betriebsrat hieß es damals nicht, aber er hat dann, sag mal, juristisch da einige Erfahrung gesammelt. Und da hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass der Einspruch sehr einfach ist. Nämlich Paragraph 1 des Bundeswehrgesetzes sagt, jede Form von Dienstpflicht gilt nicht für Deutsche, die länger oder die ständig im Ausland wohnen. Mhm. Und wir mussten eigentlich dann nur sagen ich musste nur beweisen. Und das war eben der Witz, das gilt ja seit dem 3. Oktober, dieses Gesetz. Und weil die haben ja dann gesagt, er hat sich ja nicht abgemeldet. Dann hat mein Vater auch geschrieben muss er ja nicht, weil er hat ja nicht die BRD verlassen, er hat ja die DDR verlassen. Und was das DDR-Gesetz in dem Augenblick darüber sagt, ob man das Land verlassen darf oder nicht, war ja nicht relevant. Und das war dann auch das Urteil, das Gerichtsurteil war dann auch sehr schnell dann da, zum Glück. Und das war erstmal eine große Erleichterung. Und darum habe ich das Glück gehabt, dass ich nie irgendeine Dienstpflicht hatte. Und Holland hat ja in der Zwischenzeit schon das abgeschafft. Es war ja keine Pflicht mehr. Ich war ja nur noch freiwillig.
Genau, und dank der Wende bist du drumherum gekommen. Und wir wollten nochmal zum Abschluss fragen, was du eigentlich von diesem Begriff hältst, Wende, der sich etabliert hat.
Ja, eine gute Frage, aber schwer zu beantworten. Also es war natürlich schon eine Wende, in dem Sinn, dass es eine radikale Veränderung war. Auch wenn das, die Wendeperiode selbst ja doch immer ungefähr ein Jahr gedauert hat. Es war jetzt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ich kann schon sagen, zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, das ist eigentlich die Wendeperiode. Es ist eingebürgert. Man kann, glaube ich, nennen, wie man es will, aber ich weiß nicht, ob Wende genau das beste Wort ist aber.
Hast du ein anderes Wort, was du besser findest?
Nö, würde mir jetzt nicht einfallen.
Und du sprichst auch, wenn du drüber sprichst, auch einfach über
die Wende? Ja, ich nenne es auch die Wende, ja. Ich habe eine Zeit lang, habe ich dann immer die Wiedervereinigung, aber das finde ich ein zu langes Wort. Dann ist Wende doch besser. Es ist eben auch im Holländischen ein eingebürgertes Wort.
Ach, wirklich?
Ja. Also insofern, wenn ich auch in Holland über die Wende rede als Wort, dann wissen sie gleich, es geht darum.
Dann geht es ja über die Grenzen hinaus mit diesem Begriff.
Ja, ich finde, teilweise passt es ja auch, schreibt ja auch mit diesen großen Veränderungen und ich glaube, vieles wird halt auch nicht drin mit erfasst, aber es ist vielleicht einfach auch schwer, ein Wort zu finden, was so diese komplexen Veränderungen auch irgendwie dann so fasst.
Aber also warum hast du dann eine Zeit lang Wiedervereinigung gesagt? Was ist daran treffender?
Naja, weil das für mich eigentlich mehr der Punkt war, wo wirklich sich alles geändert hat. Im Jahr davor fing eigentlich die ganze Veränderung an. Aber die konkrete Veränderung fand ja eigentlich erst dann am 3. Oktober 90 statt. Weil zumindest da war es definitiv.
Mit allen Gesetzen.
Davor hatten wir immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch einen Mittelweg gibt. Und vielleicht hätten wir es dann noch später keine Wende genannt, weiß ich nicht. Wenn es einen anderen Weg gehabt hätte, aber gut.
Ja, gibt es noch was du irgendwie gerne noch ergänzen möchtest oder noch sagen möchtest?
Na, was wir vielleicht noch mal ansprechen können, ist um vielleicht ein bisschen zu erklären, wie diese Situation damals in der Wende war, was betrifft die Neonazis und die vor allem dann die Kinderfaschis. Weil ich glaube, gerade die heutigen Generationen, die haben keine Idee, was für Umstände das damals waren. Mhm. Gerade so hier in Berlin, Frankfurt an der Oder. Mhm. Es war also wirklich, es waren eigentlich man kann wirklich sagen, gefährliche Zeiten. Also man muss sich ja so vorstellen, wir hatten dann mit unserer anarchistischen oder alternativen Gruppe, hatten wir ein besetztes Haus. Wir waren natürlich in Frankfurt an der Oder, waren wir in einer Minderheit. Also ich glaube, so ungefähr 80% der Jugendlichen in der Zeit in Frankfurt waren rechtsradikal. Und das war dann eben auch wirklich kein Spaß, um abends dann vor allem nicht alleine über die Straße zu gehen, weil wenn du dann, musstest du immer darauf achten, dass du nicht irgendwo eine größere Gruppe von denen triffst. Ich meine, wenn du zwei oder drei gesehen hast, dann war das nicht so ein Problem, weil dann hatten die mehr Schiss vor dir als du vor ihnen, aber meistens liefen sie ja wirklich gleich mit 10, 12 Mann rum. Und wenn sie dich dann gesehen haben, dann musstest du erstmal schnell wegrennen. Später, und das war dann auch einer der vielen Gründe, warum ich dann doch weg wollte, ging es so weit, dass das Haus, was wir hatten, wir hatten da auch ein Café, wo jeder willkommen war, um Bier zu trinken oder einen Kaffee oder weiß ich was. Das wurde dann eigentlich fast wöchentlich, ich würde mal sagen, überfallen. Mhm. Wirklich kamen sie mit Molotow-Cocktails, haben sie das Haus beworfen. Ja, wir mussten natürlich rausfliehen und da haben sie natürlich drauf gerechnet und die nicht schnell genug waren, die wurden dann gleich da zusammengeprügelt. Und also es war wirklich eine, ja, wenn man sich später zurückerinnert, eigentlich kann man sich mehr gar nicht mehr vorstellen, dass das wahr ist, dass das wirklich so war. Das klingt immer, hinterher klingt es immer, als wenn man das im Film gesehen hat, aber es war auch, und ich muss auch sagen, als Folgen davon war ich auch monatelang noch, auch in Holland, dann wirklich schwer depressiv. Also habe immer wieder Depressionsanfälle gehabt, unruhig geschlafen, weil immer diese Bilder immer wieder dann. Und das war für mich eigentlich das, so gesehen war Holland gerade die Rettung für mich, weil die Leute sind da einfach zugänglicher, ist alles viel relaxter, es gab keine. Es war für mich wirklich ein Freudenerlebnis, um auf die Straße zu gehen und zu sehen, dass da Paare von verschiedenen Nationalitäten Hand in Hand über die Straße laufen und keiner pöbelt oder rum oder macht Bemerkungen oder so. Das war da ganz normal und das hat natürlich dann, das hat mir dann sehr viel Ruhe gegeben. Das hat dann eben auch alles dazu geführt, dass ich dann, dass ich jetzt mal das auch verarbeiten konnte dann später. Mhm. Aber es ist, ich habe dann gestern noch mit meinem Cousin noch drüber gesprochen, der genauso alt ist. Und ja, wir haben uns eigentlich alle beide jetzt wirklich, wir kennen alle beide die Geschichten. Er hat es dann in Berlin erlebt und ich dann in Frankfurt an der Oder. Berlin war insofern etwas angenehmer, weil es mehr Gleichspiel war, weil die Linksradikalen hier eben doch in größeren Anzahlen, gerade in Kreuzberg und Umgebung, da waren. Dadurch hat sich das hier etwas mehr ausgeglichen, aber in Frankfurt war es eben, doch einige von unserer Gruppe haben dann auch ihr Leben gelassen in der Zeit. Es war dann schon, war schwer manchmal.
Ja, das stimmt. Also ich bin ja in Cottbus groß geworden und aber dann ja auch in den, also politisiert ja dann in den 2000ern und dann war das, bis heute ist das sozusagen ein Thema und irgendwie auch ein Problem in der Region, aber es war nicht mehr so mit so wirklich regelmäßigen Angriffen und Übergriffen in der Zeit und kenne das auch eher so aus Erzählungen und wo ich aber auch viele kenne, die genau auch deswegen, die würden niemals mehr in eine ostdeutsche Kleinstadt ziehen, weil das ja aus der diese 90er Jahre so traumatisierend am Ende irgendwie waren und wirklich ist so irgendwie genau, regelmäßigen Angriffen auch so gekommen ist und wirklich ja so eine, auch eine ganz krasse Polarisierung auch so. Man musste sich eigentlich ja auch in einer der beiden
genau, Lager ja, das, du hattest einordnen. Keine Wahl.
Und ja, auch so ein Stück weit so ein rechtsfreier Raum ja auch war, weil irgendwie auch Gefühl war, man kann ja, also wusste ja auch keiner so richtig, was jetzt eigentlich oder auch die Polizei ja irgendwie auch doch nicht, oder hat sich nicht zuständig gefühlt oder sich darauf zurückgezogen, dass sie nicht genau wissen.
Das ist eins, und das andere ist, dass die Polizei selbst ja auch in der Zeit auch genug Rechtsorientierte hatten. Also ja, die hatten ja gar kein Interesse, um ihre eigenen Leute festzusetzen und also nicht alle, ne, muss man natürlich ehrlich sagen, nicht alle Polizisten waren damals rechtsorientiert, aber die gab es schon und dann ja, kümmern sie sich da nicht drum.
Ja, und es wirkt sicherlich auch bis heute auf eine Art auch irgendwie nach, auch wer dann vielleicht auch gegangen ist, wer irgendwie geblieben ist oder für, ja, wenn es heute irgendwie so gesehen, ne, genau, die Zeiten sind jetzt andere, aber ja, ich weiß nicht, mit was für einer Stimmung du dann irgendwie durch
so die Ich war dann froh, dann, dass meine Eltern dann später umgezogen sind in den Westen, weil ich hatte dann inzwischen eine holländische Frau geheiratet, die hatte allerdings schwarzes Haar oder fast schwarzes Haar. Und wenn wir dann in Frankfurt über die Straße liefen, kamen von allen Seiten diese Bemerkungen Türken raus. Ich war ja gar nicht türkisch, aber alles, was kein blondes Haar war, war für die Faschos natürlich, war das schon Türken oder so. Und nee, da war ich schon wirklich froh, dass ich nicht mehr nach Frankfurt oder zurück musste. Ja, ich meine, jetzt in Berlin merkt man eigentlich nichts mehr davon.
Außer dann, fährst du jetzt noch nach Frankfurt?
Nee. Das habe ich jetzt nicht vor, nee.
Ja, danke nochmal auch für diese Ergänzung und die Offenheit, auch über diese nochmal über diese Jahre irgendwie zu erzählen. Ich merke auch mal, es ist wirklich, man hat mit der Distanz, man kennt das, man weiß es, aber es ist wirklich wie, ja, es war so filmmäßig irgendwie, ne, und irgendwie vergisst manchmal, wie extrem das irgendwie für Leute war. Also genau, bis hin halt ja, genau, in mehreren Städten es ja auch irgendwie wirklich Tote gab. Also danke nochmal dafür. Und überhaupt, dass du irgendwie gekommen bist und wir dieses sehr spannende Gespräch führen konnten. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Und dann alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Ja, vielen Dank. Dir auch. Tschüss.
Tschüss.